rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter. Im russischen Krieg gegen die Ukraine droht eine Verschärfung der Konfrontation. Nach dem erfolgreichen Vormarsch der Ukrainer zur Befreiung der Region um die Stadt Kharkiv befiehlt Wladimir Putin eine Eskalation, die ganz Europa treffen könnte. In Wien macht sich der parlamentarische ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss daran, die merkwürdigen Verbindungen österreichischer Stellen zu Putins Umkreis zu untersuchen. Wir sprechen in dieser Sendung über die Hintergründe. Der Vormarsch der Ukrainer bei Kharkiv im Nordosten des Landes Anfang September hat den russischen Angreifern einen schweren Rückschlag gebracht. Das ukrainische Fernsehen zeigt zurückgelassenes russisches Kriegsgerät. Offenbar sind viele Soldaten Hals über Kopf geflohen. Jetzt reagiert Putin mit einer Teilmobilmachung. Die besetzten Gebiete der Ukraine will er an Russland anschließen, auf dem Weg von Scheinvolksabstimmungen. Unweit der Stadt Isjum sind Massengräber gefunden worden. Die tschechische EU-Ratspräsidentschaft fordert jetzt eine Untersuchung und einen Kriegsverbrecherprozess. Ich begrüße sehr herzlich die Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper. Hallo. Frau Crisper ist Fraktionsführerin der NEOS im parlamentarischen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Sollte sich, Frau Crisper, Österreich dieser Forderung anschließen, ein spezielles Kriegsverbrechertribunal für den Ukraine-Krieg?
Ich denke, es ist wie in jedem Krieg auch hier sehr, sehr wichtig, die Beweise so bald wie möglich und so bestens wie möglich zu sammeln, um hier auch ein entsprechendes Tribunal und entsprechendes Strafverfahren in der Folge abzuhalten. In welchem Format, auch mit der Sorge, dass es hier zu Doppelungen kommt und wo und ob auf UNO-Ebene und wo dort, sollte man besprechen. In jedem Fall sollte Österreich auf jeder Ebene hier unterstützen, auch wenn um Beweissammlung es geht. Und hier sind wir auch schon ein wenig im Hintertreffen leider. Hier bräuchte es auch mehr Ressourcen bei unserer Justiz, um hier unterstützend Opfer, die in Österreich aufhältig sind oder Zeugen, Zeuginnen von Kriegsverbrechen hier zu vernehmen, um hier die Beweise zu sichern.
Ich freue mich sehr, dass ORF-Moskau-Korrespondentin Carola Schneider zu uns gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Carola Schneider ist gerade jetzt, 2 Stunden vor der Aufzeichnung dieser Sendung, aus Moskau nach Wien gekommen. Wie kompliziert ist das heutzutage?
Es ist komplizierter geworden seit dem 24. Februar, weil keine europäischen Fluglinien, keine westlichen mehr nach Russland fliegen und keine russischen mehr in den Westen. Es gibt also keine direkten Flüge mehr. Man muss über Direktländer, über Drittländer fliegen, zum Beispiel über die Türkei oder, das ist inzwischen sehr teuer geworden, auch über die Arabischen Emirate ist es sehr teuer geworden. Ich bin jetzt über Finnland gekommen mit dem Zug nach Petersburg, dann mit einem Busunternehmen nach Helsinki und von Helsinki nach Wien mit dem Flugzeug. 26 Stunden unterwegs. Aber das Wichtigste ist, man kann noch reisen. Es gibt keine Grenzschließung, sollte jetzt nach der Teilmobilmachung irgendwann eine Generalmobilmachung kommen in Russland, was ich hoffe, das nicht der Fall sein wird, dann wären die Grenzen zu und man käme weder hinein noch hinaus.
Diese Teilmobilmachung bedeutet doch, dass die russische Führung zugeben muss, die Kriegsführung, so bisher wie das geplant war, ist gescheitert. Man kann nicht mehr so weitermachen. Oder wird es in Russland anders gesehen?
Also sie verpackt das natürlich in andere Worte. Es wird immer alles als Stärke und nicht als Schwäche verkauft. Aber es wird sich, glaube ich, nicht mehr halten lassen, das Narrativ, das wir bis jetzt gesehen haben, dass es sich um eine beschränkte Spezialmilitäroperation handelt, nicht um einen Krieg, dass Normalität herrscht. In Russland herrscht so etwas wie Normalität. Viele Menschen verdrängen das, dass ihr Land im Krieg ist und Krieg gegen das Nachbarland führt. Auch die Staatspropaganda verschweigt das. Ich glaube, das wird sich jetzt langsam nicht mehr halten lassen. Auch mit der Teilmobilmachung natürlich nicht. Auch wenn das immer noch Spezialoperation genannt wird, immer noch nicht Krieg. Putin weiß, es wäre unglaublich unpopulär, einen offiziellen Krieg gegen das Nachbarland zu führen. Aber diese Scheinnormalität, dieses wir sorgen dort einfach mit einem lokalen Einsatz dafür, dass der böse Westen aus der Ukraine verschwindet und uns nicht mehr bedroht und dass das Neonazi-Regime, wie es von der russischen Politik und Propaganda bezeichnet wird, entmachtet wird, ich glaube, das lässt sich immer weniger aufrechterhalten.
Ich begrüße sehr herzlich Generalleutnant Christian Segur-Kabaniak. Guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Segur-Kabaniak war viele Jahre führender Offizier im österreichischen Bundesheer. Was bedeutet das, diese Teilmobilmachung? Ist das eine Wendung, eine potenzielle Wendung in diesem Krieg?
Die Nachricht, die also in der Nacht gekommen ist über diesen Umstand der Teilmobilmachung, bedeutet natürlich eine Verschärfung der Situation. Das ist keine Frage. Es ist die Reaktion der russischen Seite auf die Erfolge der Ukraine beim Kampf um Kharkiv, wo offensichtlich die russischen Kräfte nicht mehr in der Lage waren, die Frontlinie zu halten. Ich persönlich glaube, die jetzt angekündigten Volksabstimmungen von kommenden Freitag bis Montag über einen Anschluss der Oblasten Luhansk und Donetsk, Mariupol etc. an Russland haben sicherlich auch den Zweck, diese Teilmobilmachung sozusagen rechtlich abzusichern, weil dann nicht mehr von der Spezialoperation gesprochen werden kann, sondern dann geht es um russische Landesverteidigung und dafür gelten ganz andere russische Bestimmungen als für die Spezialoperation. Man darf sich allerdings nicht erwarten, dass sich nächste Woche schon einiges hier tun wird. Ich persönlich glaube, dass diese Teilmobilmachung, die also für 300.000 Soldaten angekündigt wurde.
Eine riesige Zahl. 300.
Eine riesige Zahl, denn wir davon ausgehen, dass am 24. Februar 200.000 Mann in die Ukraine einmarschiert sind, dann ist das eine riesige Zahl. Zeigt also nur, welche Reserven hier noch in Russland vorhanden sind. Und ich glaube, dass dann auch wieder oder erstmals seit 24. Februar auch in Russland von Krieg gesprochen werden kann oder können wird. Das ist aber nur eine semantische Frage. Es wird die Frage sein, wie lange es dauert, bis diese 300.000 Soldaten sozusagen an die Frontlinie gebracht werden können. Und dort also zum Einsatz kommen.
Und das sind ein paar Wochen wahrscheinlich, oder?
Das ist sicher ein paar Wochen, sind ein paar Wochen dafür in Rechnung zu stellen. Es ist ja auch angekündigt worden, dass es eine bestimmte Ausbildungsauffrischung für diese Reservisten wird geben müssen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass Jahrgänge aufgerufen werden zu Verbänden, die also erst in kürzerer Zeit aus ihrem Dienst in der russischen Armee ausgeschieden sind. Aber es wird sicherlich mehrere Wochen dauern, bis also hier eine Wirksamkeit erwartet werden kann. Es gibt auch wahrscheinlich ein sehr großes logistisches Problem. Man muss daran denken, dass diese 300.000 Soldaten natürlich auch ins Kriegsgebiet gebracht werden können. Dazu braucht man sehr viel rollendes Material, also Eisenbahn beziehungsweise auch Straßentransporter. Und die müssen natürlich zusammengezogen werden, auch wenn ich davon ausgehe, dass das eigentlich schon seit 14 Tagen, seit den Ereignissen in Kharkiv läuft, wird das nicht von heute auf morgen gehen. Und wahrscheinlich fällt dann das Wirksamwerden der Soldaten mit der Einkehr des Winters im Bereich der Frontlinie zusammen.
Ebenfalls hier ist Eva Konzett. Hallo.
Hallo.
Eva Konzett ist Chefin des Politikressorts im Falter. Die österreichische Politik in diesem Herbst 2022, wie sehr wird die vom Ukraine-Krieg und einer möglichen Verschärfung überschattet sein?
Bis jetzt, also auch vorbehaltlich der Entwicklungen des gestrigen Tages, war es so, dass in Österreich der Ukraine-Krieg in einer Innenansicht zum größten Teil analysiert worden ist. Also wie betreffen die Folgen des Krieges uns in Österreich? Da geht es natürlich um die Frage der Gasversorgung. Österreich ist wahnsinnig abhängig vom russischen Gas. Es geht um hohe Strompreise, es geht um hohe Gaspreise, es geht um die hohe Inflation. Beim Thema des Gases ist die Regierung natürlich gut beraten, sich zu überlegen, wie man da durch den Winter kommt und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Nabelschau passiert aber auch auf politischer Ebene. Also wir haben zwei Parteien. Das eine ist eine Oppositionspartei, die FPÖ, die seit Anfang an eigentlich sich auf einen russlandfreundlichen Kurs eingeschwenkt hat, immer wieder Volksbegehren gefordert hat in der Frage, ob man die Sanktionen in irgendeiner Art aussetzen soll oder nicht. Ich möchte nicht mutmaßen, ob da Geld geflossen ist, aber wir wissen, dass das russische Regime Wladimir Putin 300 Millionen Euro investiert hat in Parteien im Westen, um sie russlandfreundlich zu machen.
Sagt wir das CIA und das, man weiß aber bis jetzt nicht, ob da Österreich dabei ist. Ist bis jetzt nicht veröffentlicht worden.
Wir wissen es nicht, aber die FPÖ hatte einen Freundschaftsvertrag mit der Partei von Wladimir Putin, einiges Russland. Also das ist einmal die Opposition. Und dann haben wir aber, und das wiegt schwerer, eine Regierungspartei, die ÖVP, die sich offenbar oder offensichtlich immer schwerer tut, auch die eigenen Reihen geschlossen zu halten in der Frage um die Sanktionen. Da gibt es immer wieder Landeshauptleute, seien sie wahlkämpfend oder haben sie andere Interessen, die ausscheren und die Sanktionen mehr oder weniger offen in Frage stellen. Wir hatten jetzt Bundeskanzler Karl Nehammer, der gemeint hat, man müsse die Sanktionen auf ihre Treffsicherheit analysieren. Das ist ein No-Nah-Satz, aber bedient natürlich auch ein gewisses Klientel.
Frau Abgeordnete, wie brüchig ist diese Solidarität mit der Ukraine, die es ja gibt seit dem 24. Februar? Da hat sich Österreich angeschlossen, denn Solidarität der Europäer. Wie brüchig ist das?
Ja, ich komme gerade aus dem Plenum und es war interessant zu hören, dass Ministerin Caroline Edtstadler hier ganz klar gesagt hat, die Sanktionen sind alternativlos. Ich glaube, dass die Teilmobilmachung dazu führen kann, dass die ÖVP hier zumindest in den oberen Riegen sich wieder, und das würde ich sehr begrüßen nach diesem erratischen Kurs, ganz klar für die Sanktionen ausspricht. Neben mir sitzt die Kollegin Balakovic, die dann geschrien hat, uns rennen die Menschen die Türen ein. Und ich mache mir schon Sorgen um diese Desinformationskampagnen, die wohl da im Hintergrund auch laufen und die sehr wohl, wenn dann aufgrund der falschen Informationen, dass die Sanktionen an der ganzen Inflation oder Teuerung schuld sind, was wäre denn ohne Sanktionen? Das wäre die Gegenfrage. Hier ein Druck auf Parteien kommt, die halt statt dann gegen Aufklärung zu betreiben, aus einem Kalkül hier einknicken und wir brauchen aber eine Einigkeit. Und da bei der Angst des Einknicken bin ich sowohl bei der ÖVP gleich wieder zu Hause, weil der sehr Meinungsumfragen getrieben ist und war unter Türkis. Ich glaube, das hat sich nicht sehr geändert. Aber auch bei der SPÖ ist auch zu merken, dass hier die Sprache keine klare war bis jetzt.
Wir haben, Carola, drei Ereignisse eigentlich in den letzten Wochen. Den Vormarsch der Ukrainer im Nordosten, jetzt die Teilmobilmachung und das kombiniert mit der Ankündigung, wir wollen den Anschluss der besetzten Gebiete. Anschluss, das sind ja 20% des Territoriums der Ukraine. Wie wird die russische Öffentlichkeit darauf reagieren? Weil das doch schon eine deutliche Veränderung gegenüber der Darstellung von bisher war. Es läuft alles, es ist alles in Ordnung. Es gibt ja Widerstand in Russland gegen den Krieg, klein, aber doch.
Klein, ja. Also wie es de facto die Reaktion sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Das ist einfach noch zu kurz. Aber die Rede, dass man diese, zum einen die Gebiete, die seit 2014 ja schon von Moskau-hörigen Separatisten kontrolliert werden, plus jetzt die noch neu eroberten Gebiete, Saporische in Cherson auch, dass man die mit Scheinreferenten sozusagen an Russland anschließen will, diese Diskussion ist nicht neu. Die gibt's eigentlich, also dass das Lugansk und Donetsk, diese sogenannten Volksrepubliken, diese Diskussion gibt seit dem 24. Februar, dass da noch neu eroberte Gebiete dazukommen, diese Diskussion ist ein bisschen neuer, aber dass das eine Strategie des Kremls sein könnte, die zu quasi russischem Gebiet zu machen, das wird zwar von keinem Menschen anerkannt oder von nur sehr wenigen Ländern, wie es auch bei der Krim-Annexion schon der Fall war, aber es werden trotzdem damit Fakten geschaffen, nämlich Moskau betrachtet dieses Gebiet als das Seine und jeder Angriff militärisch ist dann ein Angriff auf Russland sozusagen und dann ist es eigentlich nicht wirklich wichtig, ob das viele Länder außerhalb von Russland das auch so sehen. Russland wird so reagieren. In Russland wird das natürlich anders verkauft. Es wird verkauft als eine Schutzmaßnahme. Wir kommen sozusagen unseren kulturellen, sprachlichen und ethnischen russischen Brüdern zu Hilfe, die jetzt von den Ukrainern vernichtet werden. Die Ukrainer rächen sich jetzt, also das ist die Sprachart des Kremls und der Staatspropaganda, dass sich die russische Armee und das russische Neonazi-Regime jetzt rächt an den Menschen, die in diesen eroberten Gebieten sind und die zum Teil von der Ukraine jetzt zurückerobert wurden und vielleicht noch werden, dass die jetzt ermordet werden, gefoltert werden. Also all das, was sozusagen die russische Armee auch verübt an den Ukrainern, wirft man jetzt der ukrainischen Armee vor und dass man jetzt schützen muss, diese Gebiete. Ob das in Russland einen Sturm der Begeisterung auslöst wie die Krim-Annexion 2014, das möchte ich bezweifeln, aber es wird verkauft als Schutzaktion.
Es gibt ja doch eine immer wieder hörbare Stimme des Widerstands, das ist von Alexei Nawalny, einem wichtigsten politischen Gefangenen,
der aus
dem Gefängnis heraus gegen den Krieg spricht. Ja. Jetzt eine bekannte Pop-Sängerin.
Die Alla Pugatschowa.
Alla Pugatschowa. Das ist, ja. Gibt es Widerhall für diese Stimmen, die ja schon auf der Realität, auf der Wirklichkeit basiert Natürlich. Sind, viel mehr als das, was ja. im russischen Propagandafernsehen
Aber
zu sehen
ist. Aber es ist so wenig. Es ist im Vergleich zu dem, Russland hat über 140 Millionen Einwohnern, die meisten von den wenigen, die es gewagt haben, trotz Militärzensur, trotz hoher Haftstrafen, diesen Krieg zu kritisieren, sind entweder im Ausland jetzt, im Exil, ganz egal, ob das politische Aktivisten waren oder ob das Vertreter der Bürgergesellschaft sind oder Kulturschaffende oder sie sitzen im Gefängnis. Und Alexej Nawalny, der auch im Gefängnis sitzt und dem jetzt im Gefängnis sitzend immer neue, längere Haftstrafen dazu aufgebrummt werden, dem ist jetzt untersagt worden, seine Anwälte zu sehen. Nämlich eben, weil die der einzige Kanal nach außen waren. Im russischen Gefängnis darf man ja nicht Internet haben oder selbst da irgendwelche Postings verfassen, aber man kann seinen Anwälten über Gespräche, über Notizen politische Botschaften
und
mitgeben.
Die sieht man dann auf Twitter.
Und die sieht man dann auf seinem Account, aber die hat er natürlich nicht selbst geschrieben, weil er aus dem Gefängnis ja. und er darf jetzt dann nicht einmal mehr seine Anwälte sehen. Also dieses aus dem Gefängnis heraus wird jetzt ein Ende haben. Und die aller Pugatschowa ist natürlich, also das ist ein russischer Elvis Presley, die ist seit Sowjetzeiten, ist das der Popstar, mittlerweile über 70 und immer noch eine große Stimme in Russland. Sie hat sich jetzt auch das erste Mal gegen den Krieg geäußert. Das wird von den Staatspropagandamedien verschwiegen. Es werden trotzdem viele lesen, weil das war in den sozialen Medien. Jetzt laufen auch gegen sie schon, haben Politiker vorgeschlagen, man müsse sie jetzt auch überprüfen von strafrechtlicher Seite, ob sie nicht die russische Armee diskreditiert. Das gibt dann auch Haftstrafen. Jetzt glaube ich nicht, dass eine Alla Pugatschowa ins Gefängnis kommt. Aber man versucht das natürlich auch zu diskreditieren.
Es ist eine Verschärfung im Inneren und eine Verschärfung nach außen. Herr General, wenn wir jetzt darauf darauf schauen, was das alles bedeutet für den Krieg, für die militärische Entwicklung. Hunderttausende zusätzliche russische Soldaten, da wird die Ukraine reagieren müssen, da wird der Westen reagieren müssen. Was erwarten Sie für die nächsten Wochen?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Also wenn die Teilmobilmachung durchgeführt wurde und die teilmobil gemachten Soldaten an die Front gebracht worden sein werden, dann erwarte ich mir natürlich, dass es hier zu heftigen Gefechten kommen wird. Ich glaube nicht, dass in der Zwischenzeit größere Verstärkungen seitens der Ukraine an der Frontlinie möglich sein werden. Das, was wahrscheinlich kommen wird, sind eine Wiederaufnahme der Verstärkung der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Hier ist ja immer noch die Frage in Diskussion, dass die Ukraine also fast täglich Kampfpanzerlieferungen erwartet oder fordert. Die Bündnispartner innerhalb der NATO aber derzeit keine Anstalten zeigen, diesem Wunsch zu entsprechen. Man wird auch sehen, inwieweit die Reichweiten der sonstigen gelieferten Waffen und Munition und Ausrüstungsgüter noch ausreichen werden. Und eine, wie ich glaube, ohne also hier Wettervorhersagen durchführen zu können für die Strenge des kommenden Winters, es wird die kalte Jahreszeit natürlich massiven Einfluss auf die Kampfhandlungen nehmen.
In welchem Sinn?
Ich glaube, dass also man nicht erwarten kann, dass es hier sehr große Geländegewinne und Verschiebungen geben wird, weil also mit dem Hereinbrechen der kalten Jahreszeit natürlich auch die logistischen Herausforderungen sehr groß sein werden, sowohl für die Russen als auch für die Ukraine. Ich glaube, dass sich die Auseinandersetzung, der Krieg bis tief in das nächste Jahr hineinziehen wird und dass es also tatsächlich entscheidende Geländegewinne wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr wird geben können. Ich möchte nicht verschweigen, dass eine gewisse Besorgnis angebracht ist über die Möglichkeit, dass die nach der russischen geltenden Doktrin und Strategie mit dem Verteidigungsfall, der auch die Grundlage für die Teilmobilmachung ist, auch der Einsatz von Atomwaffen zur Landesverteidigung in Russland nunmehr denkmöglich wird, was natürlich in eine ganz andere Dimension hineinreicht, auch wenn immer nur davon gesprochen wird, dass es sich also hier um Gefechtsfeld-Atomwaffen handelt und also nicht um durch Interkontinentalraketen verbrachte entsprechend größere Sprengkörper. Trotzdem ist allein der Umstand, dass also das in der russischen Gedankenwelt, in der russischen Rechtslage nunmehr eine Option darstellt, auch für die Landesverteidigung in Russland.
Putin hat das auch in seiner Rede ja angedeutet.
Dass das schon eine neue Qualität ist und natürlich eine besorgniserregende weitere Dimension eröffnet.
Das heißt, Sie halt sagen, das ist nicht nur Rhetorik, sondern das ist möglicherweise Teil der russischen Militärstrategie, taktische Atomwaffen
also
einsetzen.
Also ich glaube, dass zunächst einmal allein die Rhetorik und die Möglichkeit, dass das zum Einsatz kommt, schon genügend katastrophal und desaströs ist, und hier eine neue Situation der Kriegsentwicklung darstellen würde. Und hier wird der Westen natürlich entsprechend gefordert sein, durch entsprechende Maßnahmen dagegen zu halten. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es also zu einer Auseinandersetzung tatsächlich zwischen Russland und der NATO kommen würde. Auch bei einem Einsatz von Nuklearwaffen auf dem ukrainischen Gefechtsfeld durch die Russen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber meine Vorstellungskraft ist hier sicherlich begrenzt. Und ich möchte also hier in keiner Weise verharmlosen oder auch dramatisieren. Aber man sollte das zumindest zur Kenntnis nehmen, welche Möglichkeiten hier in Zukunft gegeben sein werden.
Das wäre natürlich eine politisch unglaubliche Eskalation und wahrscheinlich für Russland auch ziemlich riskant, weil die internationale Reaktion auch bei Leuten, die bisher und bei Staaten, die bisher Russland verstanden haben, Russland unterstützt haben oder halb unterstützt haben, also ich denke zum Beispiel an China.
Indien auch.
Indien wären natürlich die Reaktionen total negativ. Also das würde schon ein Schritt in Richtung Isolation sein auch dann des Putin. Wird das so diskutiert, ganz kurz noch dazu in Russland?
Ja, also jetzt gerade war ja in Samarkand in Usbekistan ein Gipfel, bei dem Putin war. Das war zu einer Zeit, als eben in der Ukraine die russische Armee diese große Niederlage eingefahren hat. Und da haben sich viele gewundert, was reist er dann nach Samarkand zu einem Shanghai-Sicherheitsgipfel, also diese Sicherheitskooperation, in der da ist Russland, China, Indien. Und da hat er sich öffentlich rügen lassen müssen von Indien. Von Indien öffentlich. Der indische Präsident hat gesagt, was ich Ihnen am Telefon eh schon immer gesagt habe, ich sage es auch hier, es ist jetzt nicht die Zeit, Kriege zu führen in der Welt. Und das chinesische Staatsoberhaupt hat es nicht direkt, sondern indirekt gemacht. Da hat Putin selbst im bilateralen Gespräch auch vor den Medien gesagt, ja, ich weiß eh, Sie haben da so viele Sorgen bezüglich unserer Spezialoperation und wir wollen sie eh ganz schnell beenden.
Also er wird jetzt nicht so aus.
Es schaut jetzt nicht so aus, aber es zeigt, dass sogar von seinen Bündnispartnern, auf die Russland jetzt natürlich umso mehr Wert legt, als es vom Westen isoliert ist, die sind jetzt schon zurückhaltend. Wenn da irgendwelche taktische Atomwaffen zum Zug kämen, ist es schon möglich, dass er die verliert.
Es schaut nicht so aus, dass es zu einer Abschwächung des Krieges kommt, dass es zu einer Entspannung kommt, überhaupt nicht. Das bedeutet ja auch viel für die ukrainischen Flüchtlinge, die in Österreich sind. 50.000 ungefähr vertriebene Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Österreich. Viele haben sich wahrscheinlich schon gedacht in den letzten Wochen, vielleicht könnten wir zurück. Aber bei diesen Nachrichten jetzt werden sich viele das wahrscheinlich sehr, sehr überlegen. Vielleicht wird es auch mehr Flüchtlinge geben. Frau Abgeordnete, ist Österreich politisch vorbereitet, aber auch von der Logistik vorbereitet, hier länger zu helfen, länger solidarisch zu sein, als man das bisher geglaubt hat?
Ja, ich habe mich ja seit Anfang des Angriffskriegs bemüht, dass es hier eine Koordination auf EU-Ebene gibt, auch im Europarat, wo diskutiert wurde, Luftbrücken und anderes, weil ja die Nachbarländer zur Ukraine da am meisten von den Anzahl an Flüchtenden belastet sind. Viele wollen noch immer nicht weg und weiter in den Westen, weil sie gehofft haben, sie können bald zurückkehren. Deswegen wurde auch das Projekt Österreich-Moldawien, der Aufnahme von 2000 Personen, bis jetzt nicht ausgeschöpft, weil viele gehofft haben, sie müssen gar nicht länger außerhalb der Ukraine bleiben. Da wird wohl jetzt auch eine andere Dynamik reinkommen. Noch dazu kommt der Winter. Das heißt, in diesen Ländern, Moldawien, Polen, andere, gibt es ja gar nicht winterfeste und Quartiere, besonders für Vulnerable ist das inakzeptabel von den Zuständen. Und da müssen wir uns demnach rüsten und vorbereiten, hier die Menschen aufzunehmen. Und es ist bisher ja nicht gut gelaufen. Es hat bisher ja nicht geklappt, weil Private, die Menschen in Österreich, so großzügig waren, Ukrainer und ihre Kinder aufzunehmen. Aufgrund der Inflation und anderer Gründe, weil es einfach lang dauert, passiert jetzt schon die Dynamik, dass die Menschen sagen, wir können nicht weiterhin die Frau und das Kind am Sofa schlafen haben oder unsere Wohnung ihnen zur Verfügung stellen. Und hier muss der Staat
auch sich vorbereiten, schon längst aufzunehmen. Das Problem ist aber, dass die ganze Grundversorgung in Österreich dysfunktional ist und wir mit den Flüchtlingen, die auch aus anderen Gründen jetzt gerade zunehmen, deswegen, weil wir ein Managementproblem haben seit vielen Jahren, und das hat kein ÖVP-Innenminister gelöst, Kickl erst recht nicht, nicht gut aufgestellt sind. Das müsste sich ändern, faire Verteilung auf die Bundesländer, dann werden die Erstaufnahmestellen hier auch mit Kapazitäten gesegnet, neu Ankommende aufzunehmen. Vulnerabilitäten gehörten viel mehr berücksichtigt und man müsste den privaten Quartiergebern auch durch einen Steuervorteil zum Beispiel es attraktiver machen, die Flüchtlinge zu behalten, und so könnten wir am besten durch den Winter also kommen und aus Österreich am besten unseren Beitrag leisten.
Ein Schub der Solidarität wäre ja eigentlich
eine Unterstützung der Solidarität.
Als Reaktion auf den Schub in Richtung Eskalation, den es möglicherweise geben wird in der Ukraine.
Ja.
Eva Konzert, im aktuellen Falter gibt es ein Interview mit dem deutschen Kriegsforscher Carlo Massala von der Universität der Deutschen Bundeswehr in München. Und da ist interessant, wie wichtig er die Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine einschätzt, die ja in Deutschland umstritten sind. Die Deutschen sind unmittelbar betroffen, auch in Österreich umstritten, weil viele sozusagen aus pazifistischem Eck sagen, je mehr Waffen man schickt, desto schlimmer wird der Krieg. Ist seine Argumentation da, bringt die da Neues dazu in diese Diskussion, in Sachen Waffenlieferungen, auch jetzt in dieser Eskalationsphase?
Vielleicht noch nur einen Satz zu den Flüchtlingen oder zu den ukrainischen Vertriebenen. Man hat da von Anfang an etwas gemacht, was im ersten Moment ein richtiger Schritt war oder als richtig empfunden worden ist, nämlich man hat ihnen sofortigen Zugang in der ganzen EU zum europäischen Arbeitsmarkt gegeben. Also jeder ukrainische Vertriebene, der offiziell gemeldet war, kann in Österreich oder in der gesamten EU arbeiten. Das hat aber im Umkehrschluss bedeutet, dass sie nur die Möglichkeit hatten, entweder in die Grundversorgung zu gehen oder sich einen Arbeitsplatz zu suchen. Und viele natürlich den Sprung in die Arbeitswelt nicht schaffen. Das liegt an Sprachbarrieren, das liegt daran, dass viele Frauen gekommen sind, die mit ihren Kindern da sind, ältere Frauen, da geht es um Kinderbetreuungen. Und jetzt ist es so, dass sie in der Grundversorgung eigentlich zu wenig zum Leben haben und aber eben in den Arbeitsmarkt nicht kommen. Und wenn wir uns anschauen, wer jetzt im Moment zum Beispiel in den Sozialmärkten einkauft oder in den Caritas Kleiderausgabestellen, wer da ist, dann sind das viele ukrainische Flüchtlinge. Und da müsste man unbedingt nachschärfen oder nachbessern in dem Fall. Zur Argumentation vom Politologen Massala. Es gibt so ein bisschen zwei Denkschulen, Die eine besagt, dass Russland sich oder Wladimir Putin auf einem imperialistischen Feldzug befindet und dass er, sollte er die Ukraine erobern, da auch dann nicht Halt machen wird. Es gab jetzt diese Woche ein sehr interessantes Interview mit Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, dass Lech Kaczynski ihm schon vor vielen Jahren gesagt habe, wir müssen tatsächlich aufpassen, er wird zuerst Georgien überfallen, dann wird er sich die Ukraine holen, dann wird er sich die Republik Moldau holen und dann wird er sich die Balten und die Polen vornehmen. Und es gibt die andere Denkschule, die ein bisschen besagt, man müsse dem, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, russischen Bären nur etwas geben, um ihn zu besänftigen, und dann quasi ziehe er sich schon in seine Höhle wieder zurück. Es ist jetzt so, dass, was wir jetzt sehen, wenig Argumente für die zweite Variante liefert. Und was Massala in dem Interview sagt oder wie er argumentiert ist, dass er sagt, wir müssen die Ukrainer ertüchtigen und mit so vielen Waffen ausstatten, dass sie sich eben gegen diesen Aggressor wehren können, um das Nutzen-Folgenkalkül für Putin zu verändern, dahingehend, dass eine Weiterführung des Krieges für ihn mehr Schaden anrichtet, als möglicherweise dann Konzessionen zu machen.
Herr General, gäbe es die Ukraine noch ohne westliche Waffenlieferungen?
Das glaube ich nicht. Die Waffenlieferungen, die anfangs eher zögerlich waren, sind doch in einem Ausmaß geflossen, das man als kriegsentscheidend bezeichnen kann. Aber man darf nicht vergessen, dass nicht nur die Waffen kriegsentscheidend sind, sondern auch die dahinterstehende Taktik und Operationsführung. Und hier hat es eigentlich seit 2008 gravierende Änderungen in der Offiziersausbildung in der ukrainischen Armee gegeben. Und die alten Vorstellungen von der russischen Dampfwalze, der Artillerie, hinter der also dann sozusagen die mechanisierten Verbände nachstoßen, die hat also nicht mehr gewirkt. Ich erinnere daran, dass bereits die erste Operation aus Belarus heraus ab dem 24. Februar dazu geführt hat, in Verbindung mit verschiedenen geländeverstärkenden Maßnahmen wie Überflutungen etc., dass der Angriff oder der Angriffskeil auf Kiew zielend nicht weitergekommen ist, weil durch geschicktes Wechselspiel zwischen aktiver Kampfführung, meistens von der Flanke her, und massiven Schwervorsorgen der russische Angriffskeil nicht so recht vom Fleck gekommen ist. Und das Ganze hatte schon mit einer fehlgeschlagenen Luftlandung, operativen Luftlandung im Raum Hostomel begonnen. Und hier hat man zum ersten Mal gesehen, dass also in der Ukraine ein bedeutsamer Wechsel in der Taktik der Streitkräfte eingetreten ist. Und das zieht sich jetzt seit dem 24. Februar durchgehend durch alle Gefechte und ist auch der Grund dafür, dass es enorme Verluste an Mann und Material in der russischen Armee gegeben hat, aber natürlich auch in der ukrainischen Armee. Das darf man nicht vergessen. Ich erinnere daran, dass ich eingangs gesagt habe, dass es also sehr schwer sein wird, gegen die 300.000 Mann Mobilmachung, Teilmobilmachung der russischen Armee personell auf der Seite der Ukraine etwas entgegensetzen zu können.
Diese 300.000 Mann werden das Kräfteverhältnis verändern. Was, wenn wir jetzt einmal absehen von der Katastrophe einer taktischen Atombombe, was für Eskalation auf militärischer Ebene steht aus Ihrer Sicht zu befürchten? Wir haben gesehen, schon unmittelbar nach den Erfolgen der Ukrainer im Nordosten die Angriffe auf zivile Ziele, also ein Umspannwerk, ein Staudamm. Das sind Dinge, die bisher so massiv schon, also einzeln vorgekommen sind, aber nicht so massiv. Gehen Sie davon aus, dass das verstärkt die Arbeit der russischen Militärs sein wird?
Also ich nehme an, dass der Einsatz der russischen Verstärkungskräfte in erster Linie dazu dienen wird, den Frontverlauf zu stabilisieren und über den Winter zu halten. Und ich glaube, dass nach dem Winter, je nach der Entwicklung der Auseinandersetzung und der Durchhaltefähigkeit der Ukraine, durchaus es wieder möglich sein könnte, dass man das ursprüngliche Kriegsziel, vielleicht also bis an den Dnepr vorzustoßen, dass das wieder in den russischen Überlegungen aufleben könnte und dass es im nächsten Jahr mit entsprechend Wetterbesserung auch wieder zu großflächigen Offensivaktionen der Russen in Richtung des Dnepr kommen könnte, um also sozusagen diese russischen Gebietsgewinne, die man also dann durch die Annexion, die also jetzt über die nächsten Tage hinweg durch die Volksbefragung finalisiert werden, um die also entsprechend abzusichern. Das erwarte ich mir aber erst im Verlauf des Jahres 2023.
Die Waffenlieferungen, Carola, kommen vor allem von den USA, von Großbritannien, auch aus anderen NATO-Staaten in Europa, aber in geringerem Ausmaß. Was die Europäer tun, sehr konsequent, sind die Sanktionen. Und da gibt es ja die bereits angesprochene Diskussion, wirken die überhaupt? Was spüren russische Staatsbürger von den Sanktionen in ihrem Alltag?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sie wirken aber nicht so schnell und so drastisch, wie sich das, glaube ich, die Länder, die sie beschlossen haben und die dazugehörigen Bevölkerungen erhofft haben. Man hat angenommen oder sich vielleicht herbeigewünscht, dass sie die russische Wirtschaft und dann vielleicht auch durch den Missmut der Bevölkerung das russische Regime in die Knie zwingen. Und das ist bisher nicht der Fall. Es ist, Ökonomen sagen oft, es ist ein langsames Gift. Manche Sanktionen beginnen auch erst jetzt zu wirken. Das sind Sanktionen, die gegen gewisse Wirtschaftszweige, gegen Export von gewissen Öl- oder Bodenschätzen russischen beschlossen worden sind. Was der russische Normalbürger schon merkt, ist, dass extrem viele westliche Firmen verschwunden sind. Das stört aber nicht alle im gleichen Maße. Ja, sie können jetzt nicht mehr bei IKEA einkaufen. Ja, es gibt keinen McDonald's mehr. Es gibt keine Direktflüge mehr in den Westen, sondern nur noch sehr teure Umsteigeflüge. Ja, es gibt, ich weiß es nicht, jetzt für die Automobilindustrie, die russische produziert jetzt 80% weniger Autos. Es kauft sich nicht jeder dauernd ein Auto. Was im Moment auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, diesen Schock abmildert, ist, dass die Firmen quasi von der Politik ein Verbot aufgebrummt worden, oder denen ein Verbot aufgebrummt worden ist, massenhaft Menschen zu entlassen. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht diese Massenarbeitslosigkeit, die vielleicht in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Es steht zum Beispiel die Autoproduktion fast still, weil sie keine Komponenten mehr aus dem Westen bekommen. Aber die Menschen sind im teilweise bezahlten Zwangsurlaub, sie sind nicht ganz arbeitslos. Was man aber schon spürt, und das tut vielen weh, viele Dinge, die gar nicht sanktioniert sind, wie Medikamente zum Beispiel, die sind nicht von Sanktionen betroffen, sind aber trotzdem nicht mehr lieferbar, weil viele Lieferketten zusammengebrochen sind, weil viele westliche Versicherungen keine Schiffscontainer oder keine Transporte mehr nach Russland versichern. Also es beginnt schon ungemütlich zu werden, aber der Großteil der Russen, der in der Provinz lebt, der arm ist, der nicht ins Ausland gereist ist, der keine IKEA-Möbel gekauft hat, der auch so vielleicht mit unsicheren Jobs gelebt hat, nicht in westlichen Firmen, sondern einfach so hauptsächlich mit dem Überleben beschäftigt war, für die, der auch nicht von einem starken oder schwachen Rubel irgendwie betroffen ist. Diese Menschen merken im Moment noch sehr wenig, könnten aber, wenn eine Teilmobilisierung kommt oder irgendwann eine Generalmobilisierung vielleicht, was wir alle nicht hoffen, dann ist das etwas, was jede russische Familie spürt, weil dann müssen die Väter, die Söhne, die Onkel, die Brüder in den Krieg ziehen, den man dann vielleicht auch als solches bezeichnen wird dürfen. Aber das ist im Moment die Schwelle, die Putin noch nicht gehen will. Und die Sanktionen, und nur noch ein Satz dazu, die werden jetzt gegen Ende des Jahres zu einem BIP-Einbruch von -8%, -10%. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Also die fangen jetzt schon an zu wirken. Und die russischen Bodenschätze ausfuhren, die brechen jetzt langsam zusammen. Aber es geht eben alles sehr langsam. Und es ist nicht gesagt, dass sich dann die Bevölkerung gegen das Regime wird richten. Weil ihnen sagt man ja, der Westen.
In Österreich, Frau Abgeordnete, ist die Diskussion um die Sanktionen gekoppelt mit der Diskussion ums Gas und die Abhängigkeit Österreichs vom Gas. Eine Folge einer Reihe von politischen Entscheidungen, einer Reihe von wirtschaftlichen Entscheidungen in den letzten Jahren. Sie werden das im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zum Thema machen. Was hat das zu tun mit dem Kernthema des Ausschusses?
ÖVP-Korruption. Wir haben schon im Ibiza-Urschuss den Herrn Seele geladen gehabt, den Ex-OMV-Chef, weil uns die Unsachlichkeit der Entscheidungen schon irritiert hat. Und umso mehr jetzt seit dem Aggressionskrieg halten wir es für wichtig, hier nachzubohren. Man weiß ja, dass gewisse Politiker dann im möglichen Gegenzug in Positionen kamen, die opportun sind. Schelling wurde nach seinem Ex-Finanzministertum sehr schnell Berater bei Gazprom und andere. Auch in anderen Parteien gibt es Beispiele. Also gibt es eine ungesunde Nähe zwischen Politik und Putins Russland. Es kam ja auch dann unter Seele zu einer Reduktion der Diversifizierung unserer Energielieferanten, wodurch jetzt diese Abhängigkeit von Russland sich so zugespitzt hat. Und so sehr man in einer Krise als Bürgerrat, denke ich, noch weniger Lust hat, aus dem U-Ausschuss noch mehr Skandale zu lesen, weil alles eh schon sehr viel ist, halte ich es umso wichtiger, das Thema Russland dort in den Fokus zu rücken, weil
dort aufgedeckt ist, jetzt dazu führen kann, dass umso weniger eine ÖVP und eine andere große Partei dazu neigt, hier nachzugeben, Sanktionen schlecht zu reden oder sonst wie den gemeinsamen Kurs zu verlassen, der bisher, wie Sie gesagt haben, sehr positiv eigentlich abseits der FPÖ bestand. Unser Thema ist dort zwei Dinge. Einerseits die Abhängigkeit von Russland energiepolitisch, was ja eigentlich, wie wir jetzt sehen, auch eine Sicherheitsfrage ist. Aber auch dann die Sicherheitsfrage noch konkreter, insbesondere rund um die Causa Masalek, was das hier gelaufen ist.
Das war der Haupttäter, wenn man will, bei einem riesigen Finanzskandal.
Bei Wirecard, genau. Der auch gute Kontakte hatte in den österreichischen Verfassungsschutz hinein. Das heißt, auch diese ganz klar nur sicherheitspolitische Tangente wollen wir uns im U-Ausschuss ansehen. In der Hoffnung, dass in der Reaktion, dass wir das dort zum Thema machen, insbesondere die ÖVP hier klar pro Ukraine unterstützend auf allen Ebenen weiterhin agiert und in Zukunft Korruption und Unsachlichkeit in diesem Bereich ein Ende nimmt.
Wirecard ist ein riesiger internationaler Finanzskandal gewesen. Ist das nach wie vor, weil es nicht aufgeklärt ist, wenn der Untersuchungsausschuss da eine Tangente zu Russland aufzeigen wird?
Was das wäre unsere Bemühung. Ist, ja.
Dann wäre das ein Thema, das auch international auf großes Interesse stoßen wird.
Weil ja politische Einflussnahme auf Verfahren ein Thema ist und das mittlerweile mehr als 2 Jahre nach Bekanntwerden des Skandals hier die Ermittlungen meines Wissens nach überhaupt keinen Erfolg gezeigt haben zu Masalek, ist wiederum sehr irritierend, auch fürs Ausland mittlerweile.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Viele relevante Diskussionen finden im Falter statt, jede Woche. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.